Werbung, nicht in eigener, sondern in deiner Sache. Die überregionalen Veranstaltungen für das Jahr 2026 stehen fest. Im Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema zielorientierte Patientenkommunikation. Wenn der Gedanke, dass deine Patienten nahezu unabhängig vom Preis deinen Behandlungsvorschlägen folgen, sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an. Im September dreht sich alles um dich als Unternehmerin und dich als Mensch. Bei Health and Leadership trifft unternehmerischer Input auf Wohlfühleinheiten und Gesundheitsinput. Und schon fast eine Institution gehen wir im November natürlich wieder an den Hockenheimring. Am Freitag stärkst du deine unternehmerische Kompetenz, am Samstag schaust du, was auf der Rennstrecke geht. Alle drei Veranstaltungen haben nur stark limitierte Plätze. Infos und Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Gründerin und Inhaberin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks und ich habe mir heute einen richtig tollen Podcast-Gast eingeladen. Ich sage immer die männliche Form, weil ich die weibliche einfach irgendwie albern finde. Deshalb toll, erstens, weil ich sie sehr gerne mag, persönlich. Zweitens, weil wir mit ein paar Rollen im Gepäck kommen und mit ein paar Themen, von denen ich denke, da könnte man wirklich mal reingehört haben. Vielleicht steht man irgendwann selber in dieser Situation und dann ist es gut, wenn man vielleicht das eine oder andere weiß. Bei mir heute Unternehmerin, Mutter von drei Kindern, vier Bonuskindern, Oma von zwei Bonusenkelkindern, Expertin für Finanzierung, Praxisübernahme, betriebswirtschaftliche Beratung bis hin zur Praxisübergabe. Bei mir Zahnärztinnen-Netzwerk-Expertin Anja Hähne. Und unser Titel heute: Unternehmerin, Mutter, Patchwork-Familie, der Drahtseilakt zwischen den unterschiedlichen Herausforderungen. Liebe Anja, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, liebe Claudia, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung und danke für unser tolles Thema.
Ich meine, wir haben drei Vokabeln: Unternehmerin, Mutter, Patchwork, Familie. Da denkt man sich schon irgendwie, hä, was hat das denn mit ungeschminkt und ohne Kittel zu tun? Deshalb gleich auch die erste Frage. Du könntest uns mal erzählen, wie sind wir eigentlich zu dem Thema gekommen? Weil unser Podcast sich ja eigentlich oder typischerweise voll den beruflichen Expertisen unserer Expertinnen widmet. Aber weißt du, wo ich dir gerade die Frage stelle, denke ich mir gerade, ich habe sie mir eigentlich, ich glaube, du bist auch Expertin für Patchwork-Familie, oder?
Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Ich habe viele Jahre Patchwork-Erfahrung hinter mir. Und als wir beide, ich erinnere mich, das erste Mal telefoniert haben, weil ich irgendwie Lust hatte, in eurem Netzwerk mitzuspielen, haben wir, glaube ich, gefühlt eine Stunde erstmal über das Thema Patchwork geredet, haben irgendwie gemerkt, dass ja das Leben eigentlich voll so vielfältige Herausforderungen geprägt ist und wir sind umgeben von tausend Themen, die irgendwie alle so ihre Berechtigung haben. Und da sind wir eben auf das Thema Patchwork gekommen, haben gemerkt, wir müssen irgendwie als Patchwork-Mütter, als Unternehmerinnen so viele Bälle in der Luft halten, dass man quasi das eine Thema gar nicht ohne das andere bestreiten kann. Also es sind irgendwie beide so wichtig und haben da beide ihre Berechtigung. Und ich glaube, deshalb sind wir auch heute zu diesem Thema gekommen, weil wir uns da sehr einig waren.
Also was ich ja finde, das hast du eben so schön gesagt, die vielen Bälle. Und ich glaube, dass du als Unternehmerin dich nicht isoliert betrachten kannst in dieser Unternehmerin.
Genau.
Sondern das eine hat ja immer Impact auf das andere. Also ich finde, du kannst ja viel leichter im Unternehmen irgendwie tanzen, wenn du privat irgendwie die Dinge geregelt hast oder anders formuliert, du hast gerade zu Hause eine Krise, die du bewältigen musst. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Wenn wir mal auf die Scheidungszahlen oder die Trennungszahlen gucken, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man dabei ist irgendwann mal. Es sei niemandem gegönnt, eben, aber dann kann das schon sein, dass man in der Praxis sich schwerer tut, wenn man zu Hause einfach irgendwie gerade alles irgendwie auf links gedreht wird. Du bist ja mit den drei eigenen Kindern, den vier Bonuskindern, den zwei Bonusenkelkindern in dem Prozess, ich sag mal, schon so weit, dass du auch vieles zurückgucken kannst, ne? Und wo du heute vielleicht auch sagen kannst, wenn ich nochmal neu anfangen müsste an dem Punkt, was du ja, wir haben ja eben vorher drüber gesprochen, wie glücklich du bist, mit deinem tollen Mann, wo du vermutlich nicht mehr hinkommst in die Situation. Aber stell mal vor, du müsstest nochmal einen neuen Anfang. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das weiß ich heute über Patchwork, das sind so Dinge, die wirklich wichtig sind, wo du sagst, das sind so echt, ne? Dinge, die sollte jeder wissen.
Klar, die gibt es natürlich. Ich würde, glaube ich, von Anfang an viel offener sein. Ich würde viel mehr auf jedes einzelne Kind noch schauen. Ich wäre, glaube ich, heute, wenn ich neu beginnen würde, entspannter mit den Ex-Partnern, weil sie eine wesentliche Rolle spielen im Umgang mit den Kindern. Ich weiß heute einfach, wie sehr sich Patchwork lohnen kann. Du lernst von jedem einzelnen Kind. Ich bin unendlich dankbar für jedes einzelne Kind, für all die unterschiedlichen Facetten, die sie so in mein Leben gebracht haben, für all das, was ich durch und mit ihnen selbst lernen konnte. Das waren manchmal echt unglaubliche Herausforderungen. Ich war oft verzweifelt, wütend, habe gedacht, das kann ich alles überhaupt gar nicht schaffen und schon gar nicht im Kontext auch mit Job und all dem, was einen so umgibt. Und eigentlich haben irgendwie die Kinder selbst immer wieder geholfen, mit ihren, ja, mit ihren Arten, auch mit diesen Problemen so umzugehen, die wir alle so hatten, dass wir das zusammen am Ende irgendwie gut gemeistert haben. Ich liebe die alle sehr. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Jeden natürlich auf seine ganz besondere Art und Weise. Das ist ganz klar. Aber ja, ich bin halt einfach mit vielen Dingen geduldiger. Ich bin verständnisvoller. Ich bin auf jeden Fall teamfähiger geworden. Und wenn ich das am Anfang dieses Prozesses gewusst hätte, was mir das alles bringt, dann wäre ich vielleicht zwischendurch manchmal nicht so verzweifelt gewesen, dann hätte ich vielleicht manchmal nicht den Gedanken gehabt, das alles hinzuwerfen. Wahrscheinlich wäre ich einfach entspannter von Anfang an gewesen. Aber das kann man ja nicht und das ist auch nicht schlimm, weil Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Also das hat gut funktioniert. Ich bin daran extrem gewachsen und das habe ich natürlich auch mitgenommen in den Job.
Wenn man mal auf eure Beziehung guckt, gibt es da sowas, wo du sagen würdest, damit Patchwork gelingt, muss das und das in der Beziehung irgendwie klar sein oder
Ja.
Basis sein? Keine Ahnung, wie man das sagen könnte. Also, dass du sagst, das, das und das und das zwischen mir und meinem Mann hat ganz sicher dazu beigetragen, dass wir das am Ende gut hinbekommen haben.
Also Grundlage, eine Freundin hat mich mal gefragt, die hat nach mir einen Mann kennengelernt, auch in Patchwork, also mit Kindern und dann war es so eine Konstellation und sie hat mich eigentlich dasselbe gefragt und ich habe geantwortet als erstes, du musst diesen Mann abgöttisch lieben. Er muss es wert sein, dass du das alles aushältst und dass du bereit bist, all das, was schwierig ist, hinzunehmen. Aber danach ist es natürlich das Thema Kommunikation. Ich habe meinen Mann unfassbar penetriert mit unendlichen Gesprächen. Und er ist jetzt keiner von der Sorte, der gerne 3 Stunden irgendwie über Beziehung spricht. Und trotzdem musste er das ertragen, weil ich glaube, der Austausch darüber ist das total Entscheidende, dass jeder so seine Sichtweisen los wird und dass man am Ende aber immer natürlich, wie es in der Beziehung ja immer so ist, eine gute Lösung findet. Unser war am Ende des Tages, und ich will nicht sagen, dass sie allgemeingültig ist, dass wir uns in die Erziehung der anderen Kinder nicht einmischen. Wir sind immer da. Wir haben eigentlich ja alles auch zusammen gemacht. Aber wenn mein Mann der Meinung war, er entscheidet für seine Kinder etwas anders, keine Ahnung, dass die bestimmte Dinge nicht tun mussten, die meine aber tun mussten, dann war das nach einer gewissen Anlaufzeit irgendwann okay, weil die Auseinandersetzung darüber, haben wir gemerkt, war für uns nicht wertvoll. War es einfach nicht. Und deshalb haben wir dem anderen den Raum gelassen.
Ich stelle mir das, also ich kann das sehen, ich kann das hören und ich stelle so fest bei mir, wie ich so denke, also ich mache jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Bei uns zu Hause ist klar, derjenige, der kocht, macht nicht die Küche sauber. So, derjenige, der kocht, deckt nicht den Tisch. Also, es sei denn, was ist ich, alle kommen von unterwegs und ist eben schon fertig und hätte noch Zeit, dann ist man ja kein Prinzipienreiter und sagt, nee, ich habe jetzt hier gekocht, ich warte jetzt hier, setze mich hin, ruhe mich aus. Dann machst du natürlich irgendwie, fängst schon an, der Küche aufzuräumen und wie auch immer. Aber im Normalfall, unter Normallast, sag ich mal, der kocht, macht nicht die Küche fertig. Der kocht, deckt nicht den Tisch. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, da gibt es zweierlei Kinder. Das eine Kind ist es gewöhnt und die anderen sind es gewöhnt, sich an den Tisch zu setzen und danach die Serviette zu nehmen, den Mund abzuwischen, aufzustehen und wieder zu verschwinden. Puh, da denke ich mir, da stelle ich mir das super schwierig vor, Anja zu sagen, ich lasse jetzt meinem Partner den Raum, das mit seinen Kindern so zu machen.
Ja, das heißt ja aber nicht, dass ich es mit seinen Kindern so mache, ja. Also er kann das gerne so für sich entscheiden. Wenn ich aber koche und sage, ich koche und wir essen gemeinsam, dann würde ich die Kinder einfach bitten, mit anzupacken. Ja, aber ich erwarte es nicht. Also ich sag mal, in dem konkreten Beispiel hätte ich es von meinen erwartet, dass sie das tun, ohne dass ich etwas sage. Ja. Und hätte in dem Fall bei seinen, wenn die es nicht automatisch getan hätten, hätte ich die gebeten, es zu tun. Aber ich muss nicht mit meinem Mann darüber streiten, dass seine Kinder nicht wissen, dass man das also so automatisch tut. So. Und ja, und das ist, also das Thema ist ja nicht, dass wir gegenseitig beschlossen haben, die anderen Kinder nicht auch ein Stück mitzuerziehen. Aber dieser Groll oder dieser Streit, der oft als Paar entsteht, weil du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dein Kind nicht in der Lage ist, ja, das oder das zu tun. Das ist ja das Problem. Die Kinder sind ja häufig nicht das Problem. Das muss man halt weglassen. Ich kann nicht von meinem Mann erwarten, dass er das genau sieht, wenn ihm das nicht wichtig ist. Ich sag mal Klammer auf, wenn mein Mann die Podcast-Folge hört, ich weiß, ihm ist das auch wichtig.
Also ich will mal hoffen, dass er die hört.
Ja. Und da sage ich, das ist das Thema, weißt du, dass man einfach mit den Kindern ins Gespräch kommt. Und klar gibt es da sicherlich dann hin und wieder auch Diskussionen an dem Punkt, also so eine Diskussion musste ich glücklicherweise nicht führen, aber wenn es dann so wäre, dann müsste man vielleicht doch irgendwann sagen, gut, dann kann ich auch nicht mehr für alle gemeinsam kochen oder dann kann für euch auch nicht der Tisch gedeckt werden oder wie auch immer. Es gibt ja immer Lösungsansätze, die aber nicht auf der Beziehungsebene ausgetragen werden müssen.
Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt das mit dem Tischdecken oder wie auch immer.
Ja, das war ein gutes Beispiel.
Ich glaube, da gibt es, glaube ich, in vielen Familien unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Arten, die Kinder, ich sag mal, auch zu trainieren, entweder in dem einen oder in dem anderen Verhalten. Ist ja mal, und da das ist vielleicht einfach nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, eben zu sagen, du hast dieses Thema und das diskutierst du aber nicht auf der Beziehungsebene.
Genau.
Und ich glaube, das ist bestimmt ein ganz, also du bleibst damit auf der Sachebene und du ziehst es nicht in die Beziehung, machst kein Beziehungsthema daraus.
Ja, weil das Schwierige ist immer, ich glaube, also ich zumindest als Mutter war da extrem empfindlich, als wir in den ersten Jahren noch zwischen uns diskutiert haben, was die Kinder so machen und nicht machen. Ich fühlte mich immer angegriffen. Ich war Löwin, das waren meine Babys. Und ich musste die gegen alles von außen verteidigen. Und das hat uns überhaupt nicht vorangebracht. Ja, weil ich war da auch fest und ich habe immer gedacht, was will er denn jetzt? Meine Kinder sind doch toll. Das denken wir Mütter und oder auch Mütter und Väter ja alle sowieso von unseren Kindern. Und wenn dann von außen einer kommt, der dir plötzlich sagt, du, da sind deine Kinder aber irgendwie merkwürdig.
Oder mit die Schuhe in den Flur.
So, ne? Und sich dann aufregen und das auch, dann wird es ja in der Diskussion manchmal auch verallgemeinert und dann ist das Kind sowieso anstrengend und so. Das bringt einen überhaupt an gar keiner Stelle weiter. Ja, und wenn du das dann runterbrichst und sagst, okay, vielleicht sind die Schuhe nicht so wichtig, vielleicht ist das Glas, was stehen bleibt, am Ende gar nicht so wichtig. Ich nehme es einfach und stelle es weg, bevor wir immer streiten. Und an den wichtigen Stellen, wie zum Beispiel Tisch abräumen, spreche ich mit den Kindern drüber. Dann kommt das auf so eine Ebene, wo dich auch die Bonuskinder viel ernster nehmen. Die nehmen dich dann auch wahr, so als, ne, ich sag mal Ansprechpartner. Ich will ja
nicht
sagen.
Das ist auch ätzend, wenn die Kinder merken, dass da ist einer oder eine, ist ja egal.
Eben.
Immer bei dem anderen, ich sag mal, neuen Elternpaar, also bei dem neuen Paar, er stichelt immer an ihr, damit sie irgendwas den Kindern sagt. Ich glaube, oder
umgekehrt. Ja.
Ich glaube, da ein bisschen.
Genau.
Also insbesondere bei den Frauen, ein bisschen irgendwie so eine alte Kratzkuh dann irgendwie. Ich glaube, dass einem das irgendwie unglücklich macht.
Ich glaub, Löwen, ich sag einfach Löwen.
Ich meine, wer ist, ne, ich kenne irgendwie in meinem Umfeld keine Löwin. Ich könnte jetzt so viele Geschichten aus der Schule erzählen, wo ich immer gesagt habe, hä, wieso braucht ihr hier ein offizielles Organ? Sag ich, wenn dein Kind mein Kind haut, dann sage ich deinem Kind das erste Mal, hör auf damit. Und beim zweiten Mal sage ich, machst du es noch einmal, haue ich dich. So einfach ist das. Alle Mütter haben gesagt, was, wie kannst du das? Ich gucke doch nicht von außen zu und gehe dann zur Schule und beschwere mich, sage ich, dann nehme ich mir das Kind. Ja, und wenn die Eltern, ja, sage ich, die können ja dann mal kommen. Von dem
Ja,
Kind, das mein Kind
so.
haut, ne, sag ich, also
Ja.
bin ich so wie du voll Löwin und auch schneller, also irgendwie, ich habe noch nie irgendein fremdes Kind gehauen, ich habe mein eigenes Kind nicht gehauen, sag ich mal so, ich wollte nur damit sagen, ich würde das tun.
Genau,
In der
weil wir
Schule so.
unsere Kinder schützen. Und da kannst du noch so sehr lieben. Es sind halt am Ende nicht die Kinder des neuen Mannes oder der neuen Frau. Und man ist trotzdem in so einer, ja, in so einer Rolle, dass man seine Kinder schützen will. Also, genau. Und das ist auch gar nicht
Das ist
schlimm
auch
und auch nicht verkehrt.
genau richtig.
Ne?
Ich glaube,
Ja,
man muss, das wäre
genau.
schon gut, dass man irgendwie vielleicht das auch nicht über alle Instanzen tut, sondern dass es einem gelingt, da sicherlich auch mal auf die Metaebene zu gehen oder eben von der Beziehungsebene weg in diese Sachebene und sagst, okay, was könnte
Genau.
eine Lösung sein? Was könnte ein Kompromiss für uns beide sein? Und ich glaube auch richtig, eben mit den Kindern zu sprechen und zu sagen, hier im Haus ist das so. Wenn du Teil des Abendbrottisches sein willst, bist du auch Teil des Arbeitsteams.
So sieht's aus.
Jetzt ist es ja so, dass du sicherlich auch manchmal, wir sind ja hier ein Podcast von Frauen für Frauen, dass du auch Mandantinnen hast in deinem Umfeld, die ja in einer ähnlichen Situation sind. Und ich stelle ja fest, bei mir hat ja das Thema Scheidung, Trennung, wie auch immer, Firma auseinander dividieren, das habe ich ja schon erlebt. Das ist ja keine Expertise, die ich nach außen verkaufe. Und trotzdem merke ich, dass ich Ansprechpartnerin bin für solche Themen. Weil da eben einfach jemand sagt, wie hast du das denn gemacht? Was würdest du denn heute mit dem, was du alles weißt, Mandantinnen in einer ähnlichen Situation sagen, abgesehen von dem, was wir ohnehin schon gesagt haben?
Naja, grundsätzlich würde ich sagen, traut euch und haltet durch. Es ist also den Start zu wagen und nicht davor zurückzuschrecken, dass da irgendwie andere Kinder sind, durchzuhalten, weil es sich wirklich lohnt. Und es ist unterwegs definitiv manchmal hanebüchen und auch schwierig. Aber auf der anderen Seite ja auch immer ganz lustig und wundervoll. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, das Thema ist, wenn du einen Mann gefunden hast, den du liebst und der dich wirklich doll liebt, dann ist das einfach total wertvoll, so als Familie zusammenzuwachsen, das zu schaffen und zu sehen. Das ist eine unfassbare Bereicherung. Ich bin da auch echt stolz drauf, dass wir so Familie geworden sind. Und ich sag mal so ganz konkret würde ich allen Frauen immer mitgeben, dass dieses Thema, was man lange mit sich trägt, die Ex-Frau nämlich, dieses, dass man befindlich ist, dass man voreingenommen ist, dass man irgendwie, ich will nicht sagen, schlecht redet, das tut man nicht. Aber man hat ja so ein Grundgefühl, da ist man noch so ein bisschen eifersüchtig, man findet die wahrscheinlich in aller Regel nicht so toll. Das muss weg. Da muss man an sich arbeiten, das muss weg, weil erst dann kannst du zu den Kindern in Patchwork eine gute Beziehung aufbauen. Es ist deren Mama und die ist für die Kinder toll, weil es ihre Mama ist und zu Recht ist sie toll für ihre Kinder. Und wenn du das nicht mitleben kannst, also ich glaube nicht, dass man die toll finden muss, aber man muss das akzeptieren und man muss die Liebe der Kinder zu ihren Müttern oder eben Vätern, je nachdem wie rum. Aber das muss man schätzen und sie auch bestärken. Da gewinnt man nur. Und ich glaube, das ist wirklich essentiell. Solange du die Mutter der Kinder nicht schätzt, können die Kinder dich auch nicht schätzen. Ist ein schwieriger Satzbau. Müssten wir jetzt eine Matrix machen. Aber du weißt, was ich meine, oder?
Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich mich schlicht weigere, tatsächlich, ich würde niemals von Bonuskindern bei mir sprechen. Also auch nicht Bonusmama, weil ich einfach ganz klar sage, die Kinder haben eine Mama, die brauchen keine zweite Mama. Die können in mir, wenn sie wollen, eine Freundin haben oder eine, wie auch immer, eine Ratgeberin oder ne, ich bin am Ende die Lebensgefährtin von ihrem Papa. So. Aber das ist so, eben, das ist für mich so das Thema, dass ich null Absicht habe, in irgendeiner Art und Weise mit der Mutter in Wettbewerb zu treten, weil ich einfach sage, da gibt es einen Vater und da gibt es eine Mutter und die haben jetzt entschieden, die leben getrennt voneinander und jetzt gibt es neue Kombinationen und das muss jeder für sich selber sehen. Ich bewerte auch gar nicht, was haben die Kinder für eine Beziehung mit der Mutter sozusagen, sondern das ist ja deren Beziehung und hier muss es eine andere geben, also eine andere Ebene, eine andere Art von wie auch immer. Und ich glaube, in meiner Welt ist es so, dass ich immer denke, das kann ja für alle Seiten nur bereichernd sein, wenn man eben noch für die Kinder bei allem Blöden ist mit so einer Trennung von den Eltern, für die eben da einhergeht. Aber es gibt halt eben vielleicht zwei unterschiedliche Haushalte mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, wo bei dem einen das eine schwierig ist, ist es in dem anderen Haushalt vielleicht super leicht oder sowas, ne? Also.
Ja, das ist definitiv so. Da bin ich bei dir. Obwohl bei uns waren die Kinder, als wir gestartet sind in Patchwork, waren die Kinder 5 und 10. Und das war schon noch so ein Alter, wo, und wir haben ein Wochen-Wochen-Modell gelebt. Wir hatten also die Kinder immer auch eine Woche. Und da war das so viel Alltag. Und die hatten ja auch in unserer Woche so ihre Problemchen und ihre Themen und so das, was du so auch austauschst mit den Kindern. Und da habe ich mich schon, und ich will das gar nicht, ich habe das auch gar nicht gemeint so als Konkurrenz, sondern eher wirklich so on top. Ich bin da quasi on top, quasi als zusätzliches, als Bonus bin ich so an der Seite. Und genau, ohne Konkurrenz, ehrlicherweise.
Ja, deshalb habe ich ja gesagt, also das drückt sich bei mir so aus. Ich sehe, was mit dem Wort gemeint ist und ich sehe auch, dass das, ne, hast du ja gerade gesagt, Wettbewerb, Eifersucht, das macht es einfach nur schwieriger. Ich denke mir, auch da sage ich immer, wenn mein heutiger Lebensgefährte mit seiner Ex-Frau noch zusammen sein wollte, dann wäre der das. Dann wäre der ja nicht mit mir zusammen. Die waren schon nicht mehr zusammen, als ich den kennenlernte. Deshalb muss ich also auf die Ex-Frau schon gleich dreimal nicht eifersüchtig sein. Und unabhängig davon, dass ich das 180% Kontrastprogramm zu dieser Frau sind. Also der Unterschied könnte nicht größer sein zwischen mir und ihr. Mit Ausnahme der Tatsache sind wir gemein, wir sind beides Frauen. Ne? So, also ich bin da null eifersüchtig drauf, null.
Aber das ist gut. Ich hatte das schon am Anfang. Ich hatte immer Sorge, dass es vielleicht doch nochmal so ein Turnaround geben kann, so nach dem Motto, ach, ich entscheide mich doch wieder für die Ursprungsfamilie, ja, weil meine Kinder mir irgendwie leid tun oder irgendwie so. Ich hatte da immer so ein bisschen Sorge. Bin auch grundsätzlich, glaube ich, auch eher ein eifersüchtiger Mensch.
Also ich
musste
gar
das
nicht.
Erst, ja, ich musste das erst lernen und habe dann aber gemerkt, dass es so viel besser ist und so viel einfacher, wenn man das weglässt, ja. Und dass es, wie gesagt, auch den Kindern extrem gut tut, ja, dass man eben entspannt auch über die Mama sprechen kann, dass man oder eben mit meinen Jungs auch über den Papa, ja, also während mein jetziger Mann dabei ist, dass die nicht das Gefühl haben, also wenn wir jetzt hier bei euch sind, dürfen wir nur über das sprechen, was hier bei euch passiert. Und wenn wir bei den anderen Eltern sind, dürfen wir nur darüber sprechen, was bei den anderen passiert. Das wollte ich nie und es ist immer besser geworden. Die Kinder sind immer offener geworden, je entspannter wir da auch waren. Ja, und man hat ja am Anfang manchmal so Themen mit den Ex-Partnern, man hat sich vielleicht auch nicht umsonst getrennt und da sind noch so ein paar offene Sachen, ne, die irgendwie noch abgearbeitet werden müssen. Und das war am Anfang nicht immer leicht. Aber wenn du dann merkst, dass es so auf allen Ebenen entspannter wird und wenn man sich öffnet und wenn du dann Geburtstage zusammen feiern kannst und wenn du so für die Kinder wieder eine Welt schaffst, die so rund und heil ist, auch wenn sie ja nie wieder ganz heil ist für die Kinder, das muss man mal festhalten, ja. Trennungskinder sind Trennungskinder. Aber wenn die merken, dass sie eigentlich jetzt keinen Elternteil verloren haben, sondern im Zweifel neue, und lass es eben nicht Bonuseltern sein, sondern neue Partner fürs Leben gefunden haben, dann ist das großartig und du merkst das sofort an den Kindern, wenn sie diesen Punkt erreicht haben. Kommt eine ganz andere Reflexion, da kommen andere Gespräche, das gibt eine Tiefe, die wirklich großartig ist.
Ich glaube, das ist erstmal für den Bereich Patchwork erstmal ein cooles Statement, das lassen wir dort so stehen. Ich glaube,
sehr gern.
Ich habe so das Gefühl, dass unsere Zuhörerinnen dir abnehmen können, dass du tatsächlich das ein oder andere Teil der Tränen während Patchwork durchschritten hast und trotzdem
Ja.
daran gewachsen bist und heute es geschafft
Ja.
hast, aus 7 Kindern und Enkelkindern eine große Familie zu machen, die sich wohlfühlen. Ich würde gerne mal das, was du hast ja gesagt, du hast ganz viel gelernt. Kam hat das Gelernte auf die Rolle, also bestimmt in Teilen, auf die Rolle der Unternehmerin übertragen?
Ja, auf jeden Fall. Das Wichtige in der Familie, aber eben auch als Unternehmerin mit Mitarbeitern beispielsweise, ist zuhören, ne? Verständnis haben für Mitarbeiter, für Kollegen, für Geschäftspartner, aber gleichzeitig eben auch immer Grenzen aufzuzeigen. Ja, ist wie in der Erziehung. Also da gibt es ja auch so eine Range links und rechts, und wenn dann angestoßen wird, dann muss aber die Grenze auch klar sein. Und ich glaube, so ist es als Unternehmerin auch. Du musst wissen, was willst du, wozu bist du bereit, auch Kompromisse, also bis wohin bist du bereit, Kompromisse einzugehen, und wo ist die Grenze, was willst du nicht. Und du lernst, in Patchwork-Lösungen zu suchen, das nimmst du auch mit. Also ich schaue auf Probleme aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und versuche, die zu lösen. Ja, habe immer so wie so eine kleine Matrix im Kopf und denke, na, was wirkt dann alles ein und wie kann man das Problem jetzt angehen und lösen? Und gerade im Umgang mit Mitarbeitern ist es so, da glaube ich, sind wir Frauen im Grundsatz ein bisschen stärker, weil wir häufig emotionaler und empathischer sind. Aber auch das ist was, was ich mitnehmen würde aus dieser Patchwork-Rolle, dass ich sage, da guckt man schon viel mehr dahin, ne? Was kann jeder gut? Wo ist er stark drin? Wo ist er nicht so gut drin? Wo lohnt es sich zu fördern? Oder so diese Dinge. Ja, also ich glaube, alles, was auf der emotionalen Ebene passiert, das nimmst du auch mit in den Job. Struktur und Organisation natürlich auch, seien wir ehrlich. Es ist am Ende des Tages so, Patchwork ist auch immer ein Balanceakt, wenn du irgendwie jeden Abend, keine Ahnung, für 7 Leute kochen sollst, und das muss auch eingekauft sein und die Wäsche muss gewaschen sein, und du weißt aber, morgen früh um 9 hast du den nächsten geschäftlichen Termin. So, da braucht es natürlich auch Struktur. Auch das nimmst du mit. Auch das ist wichtig, sich gut zu organisieren, Struktur zu haben. So diese, ja, diese klassischen Dinge.
Wir haben ja, als ich dich vorgestellt habe, über deine Expertise auch gesprochen, ne? Finanzierung, Praxisübernahme, betriebswirtschaftliche Beratung, bis hin eben einfach auch an das Ende von einem Behandlertum, also wenn man die Praxis übergeben will. Wenn mal gucken, wie lässt sich das, die Aspekte, die du gerade gesagt hast, in das Thema Finanzierung übertragen?
Der Bogen ist jetzt weit, aber ich versuche ihn mal zu spannen. Es ist das Thema, bei den Finanzierungen auch aufmerksam zu bleiben, ja, hinzuschauen, nicht die Darlehensverträge abzuschließen, in die Schublade zu tun und sie dort liegen zu lassen, sondern sie immer mal wieder vorzuholen, sich anzuschauen, was habe ich da gemacht, flexible Lösungen zu finden, schon bei Darlehens Abschluss, ja, sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen, wie flexibel muss ich sein. Das ist so ein, auch da so ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Ich sage meinen Kunden und Kundinnen immer gerne, schaut nicht nur auf den Zinssatz, das ist ein wichtiger Indikator und das sind die Kosten, die euch später quasi belasten werden. Aber das Thema Laufzeit, wie strukturiere ich Tilgung? Ja, ist es wirklich sinnvoll, eine endfällige Finanzierung gegen Lebensversicherung zu machen oder gegen einen Bausparvertrag? Das wird häufig am Markt verkauft und das hat bisweilen auch Berechtigung, aber eben nicht immer. Ja, also einfach so dieses Aufmerksam sein, sich genau überlegen, wo will ich hin, und sich natürlich im Zweifel auch mal eine Expertise einzuholen von Profis, auch zu fragen, ja, auch so ein Thema aus der Patchwork-Zeit, auch mal jemanden um Rat zu fragen, was kann ich tun, wie sieht's aus? Das ist vielleicht so das, was man bei den Finanzierungen, ja, berücksichtigen sollte.
Das heißt also das Gleiche, was du eben schon mal gesagt hast, als es um das Thema, welche Sachen hast du für die Rolle der Unternehmerin gelernt, eben zu sagen, in so Matrix-Entscheidungen, was willst du, was bis wohin und wo sind meine Grenzen? Das eben zu sagen, übertragen wir genauso, wenn es um Finanzierung in der Praxis geht, weil wir irgendwas neu anschaffen wollen, weil wir
Genau.
eine ganze Praxis kaufen wollen, weil wir eine Immobilie kaufen wollen, wie auch immer. Aber wir sind ja hier beim unternehmerischen Teil. Also wenn wir für die Praxis Geld aufnehmen wollen, eben zu sagen, okay, nicht nur auf den einen Teil, sondern das in der Matrix zu gucken und zu gucken, okay,
Ganz
wie passt
genau.
das da rein? So,
Ganz
aber
genau.
der typische Darlehensnehmer, sag ich mal, der kennt ja im Wesentlichen die Faktoren Laufzeit und Zinssatz, Tilgungsrate aus. Da glaube ich, hast du ja schon sehr recht, eben zu sagen, sprich doch mal mit jemand, der sich damit auskennt, um zu gucken. Als kann ich mich erinnern, als ich als junge Unternehmerin ein Auto geleast habe, dann habe ich auf die Leasingrate und die Laufzeit geguckt. So, heute weiß ich, es gibt auch noch andere Faktoren, wo man eben hingucken könnte, die eben einfach auch verhandelbar sind. Ne? Also das ist ja auch das
Ja.
Interessante daran, dass die Dinge verhandelbar sind, ne? Dass man nicht einen Vertrag nehmen muss und im Sinne von friss oder stirb, sondern dass man auch immer sagen kann, wir müssen mal doch dahin gucken und dahin gucken und dahin gucken, da müssen wir jetzt irgendwie noch ein bisschen nachbessern. Setzt voraus, dass man verhandeln kann, ist das eine, und das andere, dass man weiß, wo man hingucken muss, ne?
Ja, genau. Ich glaube, dieses Verhandelbar ist das eine. Man muss da nicht immer nehmen, was einem als erstes vor die Füße geworfen wird. Aber ich glaube, dass man weiß oder sich Gedanken darüber macht, was sind die wesentlichen Faktoren für mich, ne? Kann ich mir zum Beispiel gerade, ich muss neu investieren, ich habe aber gerade gar nicht genug Liquidität, dann muss ich es vielleicht mal rechnen, dann baue ich mir eine tilgungsfreie Zeit ein, dann komme ich dazu durch die Mehreinnahmen, dass ich dann die Tilgungsrate auch leisten kann. Oder habe ich irgendwo auch mal einen Auslauf einer Zinsbindung, kann ich da vorher schon etwas tun? Will ich vielleicht jetzt in die Praxis investieren, aber in 5 Jahren mir vielleicht auch ein Einfamilienhaus mal kaufen? Kann ich das irgendwie schon miteinander kombinieren? Also einfach mal so die Summe der Dinge immer zu betrachten und alles mal abzuchecken, bevor ich den erstbesten Leasingvertrag unterschreibe. Genau.
Weil ich ja da immer sage, ich persönlich finde ja, dass es wirklich gut ist, Dinge, die, also ich zum Beispiel für mich sage, Dinge, die ich nicht kann, in denen ich nicht gut bin, oder die ich nicht will, die gebe ich einfach ab. Und da
Richtig.
kaufe ich mir eine Expertise ein, weil, wenn wir jetzt mal beim der Zahnmedizin oder bei der Medizin bleiben, ja, bei der Medizin bin ich schon eher mal die sich selber therapiert, sehr zum Leidwesen meines Hausarztes, der mein Nachbar ist, der dann immer schön sagt, ja, kannst du mal kommen, wenn es 5 vor 12 ist, nehmen wir nicht immer erst 5 nach 12, da habe ich keine Zeit für. Das liegt
Ja.
Was von alleine kommt, geht auch wieder von alleine. Also, wenn wir mal bei der Zahnmedizin bleiben oder auch in der Medizin, an meinem Beispiel, das funktioniert auch nicht wirklich, wenn ich mich selber therapiere, wenn es irgendwie was Ernstes ist. Und in der Zahnmedizin, ich komme auch nicht auf die Idee, irgendwie selber den Bohrer anzusetzen. Das glaubt auch, würde auch jede Behandlerin unterschreiben, dass das einfach Unsinn ist, das zu tun. Und trotzdem glauben wir dann auf anderen Ebenen eben zu sagen, ach komm, ich mache jetzt hier die Steuer, ich mache die Belege, um 3,50 € zu sparen. Da denke ich mir immer, ey, in den 3,50 €, die ich da spare, da kann ich doch irgendwas machen, was mir Spaß macht, was ich wirklich gut kann, und lass denjenigen die Steuer machen, der das sozusagen als Expertise hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es
Trotzdem
ist
glaube ich aber,
häufig.
dass du brauchst, entweder du musst für alles Menschen haben, und du brauchst aber, finde ich, so ein bisschen Grundwissen. Also was mir oft so begegnet ist, wenn man bei dem Thema Investition, du hast ja eben gesagt, in der Praxis, ich will was kaufen, du willst eine Investition machen, dann kriegst du natürlich von einem guten Vertriebler eine coole Renditerechnung dahin. Und die ist in meiner Welt natürlich geschönt. Also du hast ja ein Kontinuum von ich mal ganz schwarz bis ich mal ganz rosa, ist natürlich die Renditerechnung von demjenigen, der dir was verkaufen will, ganz rosa. Dann sag ich immer, da macht es doch Sinn, wenn du zumindest 3, 4, 5 Faktoren hast und nimmst deinen Taschenrechner und kannst ein bisschen multiplizieren, addieren, subtrahieren, wie auch immer, und kannst mal sagen, ey, das ist doch nicht belastbar, was du da hast, oder?
Selbstverständlich, natürlich. Also das Wissen sich anzueignen, das schadet natürlich nie. Du weißt ja am Anfang auch nicht, wenn du dir irgendeine Beratung einkaufst, ob der Berater auf deiner Seite ist oder eben nicht, so wie du sagst, ne? Dann ist die Renditeberechnung geschönt.
Ja, wobei, entschuldige, dass ich dir dort an der Stelle ins Wort falle. Ich behaupte ja, ich meine, gut, es gibt ja überall gute und schlechte, ne? In jedem Beruf haben wir ja eine Gaußsche Normalverteilung. Wir haben 20
Absolut.
Underperformer, 20 Überperformer, und der Rest sozusagen ist einfach normal, ne? Ich würde immer behaupten, dass wenn du dir einen unabhängigen Berater einkaufst, ja, dann ist der ja darauf angewiesen, dass du später gut über ihn sprichst. Also als
Ja,
Kunde. So, aber wenn du dir,
ja.
was weiß ich, von irgendeinem Industrieunternehmen eine Renditerechnung gibst für das Produkt aus diesem Haus, also für die Investition aus diesem Haus, dann musst du doch davon ausgehen, dass der Gewinner von dem deren Produkt ist und nicht das Wettbewerbsprodukt.
Korrekt, du hast recht,
Also ich
Claudia.
meine, ne, da musst du doch,
Genau
also,
so sieht's aus.
oder?
Ja, ja,
Und
ja.
da sage ich, da spricht in meiner Welt doch eher dafür, dass du dir einen unabhängigen Berater oder eine unabhängige Beraterin suchst, die eben sagt, okay, mein Job ist es, dich glücklich zu machen. Also dir ein
Ja, vor allem ist
Zugeständnis
es im
zu erschaffen.
Genau. Es ist vor allem im Vorfeld viel preiswerter. Die meisten schreckt ja ab, die Angst vor großen Beratungskosten. Ne? Und ich glaube, so wie du vorhin auch gesagt hast, die Beratungskosten sind in aller Regel von den fairen Beratern nicht so hoch, dass man sich das nicht leisten könnte. Und es ist viel preiswerter, am Anfang mal beispielsweise eine Investition kalkulieren zu lassen, ja, und vielleicht auch mal ein Darlehen rechnen zu lassen, als am Ende des Tages ein Invest zu entscheiden, ohne es gut kalkuliert zu haben, ja, dann die negativen Folgen in der Praxis daraus zu haben, nämlich beispielsweise einen negativen Beitrag zum Gewinn, ja, also dass das Invest total falsch war. Da fällt mir ein Zirac beispielsweise. Wie viele haben Zirac-Geräte gekauft, nutzen die nicht richtig, haben irgendwie Leasingraten und schaffen es aber nicht, sozusagen, das in den Gewinn zu drehen, ja. Und da sage ich, die Folgen sind viel teurer als die 2 oder 3 Beratungsstunden, die man im Vorfeld sich einkauft, um so ein Invest mal zu rechnen, ja, und zu sagen, ist das für meine Praxis sinnvoll oder nicht? Das ist genau der Punkt, ne?
Und ich glaube eben genau da auch eben, also entweder du kannst es selber oder du musst dir in meiner Welt jemanden besorgen, der eben sagt, okay, das ist die Investition, das ist das Geschätzte, was wir damit schaffen können,
Genau.
wie auch immer. Und ich glaube auch, man muss sich jemanden suchen, der einem möglichst schnell bei der Integration dieses, ich sage jetzt mal Produktes, was auch immer das ist, der einem dabei unterstützt, möglichst schnell das in die Praxis zu integrieren, damit man das tatsächlich auch rentabel nutzen kann. Eben dieses,
Absolut.
wir das selber und dann ist der Alltag uns im Weg. Und da denke ich mir manchmal, das ist unternehmerisch völlig falsch gedacht, eben zu sagen, nee, ich mache das selber und ich will das selber. Hey, da gibt es Menschen, die verdienen ihr Geld damit, die wissen, wie das einfach viel schneller dazu führt. Ja, du musst natürlich dann nochmal investieren, aber du bist viel schneller in der Zone, wo du damit Geld verdienst. Und da denke ich mir immer,
So.
das macht doch gar keinen Sinn. Und du stimmt, es gibt so viele Gerätschaften da draußen, die sind gekauft, teuer gekauft, vielleicht auch teuer finanziert und stehen in der Ecke, weil man es nicht geschafft hat, die in den Praxisalltag zu integrieren.
Genau, also auch das, Praxisabläufe dann zu ändern. Man wird ja schnell auch in der Praxis so ein bisschen betriebsblind, ne? Und es ist schwer, Abläufe zu ändern, weil dann hast du, keine Ahnung, die Mitarbeiterinnen, die sagen, nein, so geht das nicht, wir haben das schon immer anders gemacht und das geht hier bei uns gar nicht und so weiter. Auch das ist ja so ein Thema, wo man eben mal reinschauen muss. Und da hast du recht, es ist nicht nur die Rechnerei. Nicht nur die Entscheidung, ob es auf dem Papier sich rechnet und zum Gewinn beiträgt, sondern es ist eben auch genau das Thema, wann tätige ich die Anschaffung, wie wird es integriert, gibt es die Mitarbeiterschulung oder steht es plötzlich einfach da, so diese Themen. Ne? Genau.
Wenn wir mal aus alledem, was wir jetzt gesprochen haben, die drei heißesten Tipps von dir an unsere Zuhörerinnen zusammenfassen wollten, was wären die?
Lass mich das irgendwie ein bisschen allgemein halten. Das erste wäre, seid mutig im Leben, seid offen für Patchwork, seid offen für Veränderungen im Alltag, baut euch Investitionen, traut euch einen Berater zu nehmen an vielen Stellen und der kann
Das ist
im
ja
privaten
weise, das ist
Bereich
ja kein Zeichen von ich bin dumm, ne? Weil
absolut, absolut, das meine ich. So ist es ja im Privatleben auch. Da fragst du auch mal die Freundin oder die Kollegin nach einem Rat. Und so muss es im Geschäftsleben eben auch sein. Also erstens, seid mutig, finde ich wichtig. Zweitens, würde ich sagen, bleibt immer aufmerksam. Das, was ich gerade gesagt habe, teilweise diese Betriebsblindheit oder sich nicht mehr, wenn du weißt, du kennst deine Mitarbeiterin beispielsweise seit 10 Jahren und du nimmst sie eigentlich gar nicht mehr wahr. Vielleicht fällt dir dann gar nicht auf, dass sie sich gerade verändert, dass es ihr schlecht geht, sondern bleib da aufmerksam, schau dahin, prüf deine Verträge, prüf die Abläufe in der Praxis, passt das immer noch? Das muss ja alles nicht wöchentlich geschehen, sondern das muss so einen Rhythmus haben, der, ja, der angemessen ist. Ja, also diese Betriebsblindheit ist eben häufig Stillstand. Das muss man vermeiden. Ja, bleibt aufmerksam. Und vielleicht, und das ist meine größte Quintessenz, vor allem aus meiner Patchwork-Zeit, die jetzt schon so hinter mir liegt, bleibt dankbar und neugierig. Es ist alles nicht so selbstverständlich, dass wir eine tolle Familie haben, dass wir Freunde haben, Geschäftspartner, Mitarbeiter. So das bleibt da dankbar. Das wird einem nicht geschenkt, aber es kann auch schnell verloren gehen. Ja, und auf der Privatebene würde ich immer sagen, entdeckt euch, euren Partner, eure Kinder immer wieder neu. Also Dieses Neugierigsein im Leben ist ja auch ein Motor dafür, immer weiter voranzukommen, sich zu entwickeln, neue Sachen zu entdecken. Das macht es einfach auch immer spannend und dann wird es auch weder in der Praxis noch im Privatleben langweilig.
Ich finde, das sind so schöne Worte. Dem füge ich jetzt einfach nur noch bei. Wer Lust auf eine tolle Beraterin hat, das kann auch Patchwork sein, ne? Wer aber Lust hat auf Investitionen und sichere Investitionen und rentable Investitionen und der, wer das vorher wissen will, der möge die Anja ansprechen. Entweder die Webseite sagst du gleich, ich habe sie gerade nicht parat, oder immer wieder über uns. Wir wissen fast immer, wo die Anja steckt. In diesem Sinne, wie heißt die Webseite, Anja?
www.merkant mit C, merkant-praxisberatung.de.
So, liebe Anja, ich sage herzlichen Dank für diese außergewöhnliche Folge, die ja zwei Dinge unter einen Hut gebracht hat, die dich ja ausmachen, die dich ja auch so wertvoll, sag ich mal, für deine Mandantin und Mandanten macht. Und trotzdem zwei Extreme unter einen Hut gebracht hat, verbunden hat. Ich fand's toll. Ich bin mir sehr sicher, dass da viele unserer Zuhörerinnen sich wiedererkennen. Und vielleicht gibt's ja die eine oder andere eben einfach, die sagt, ey, da möchte ich mal mehr wissen. Und die spricht mit dir. Oder ihr schickt uns eure Fragen. Dann gibt's vielleicht noch eine zweite Folge dazu. Ich sag herzlichen Dank für heute und auf bald.
Danke.